Ich möchte heute Morgen an die Predigt von der letzten Woche anknüpfen. Und werde auch versuchen, da nicht alle letzte Woche ja zugegen waren, an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal etwas zu wiederholen, dass man so den roten Faden nicht verliert. Heute soll es um Jona Kapitel 2 und Kapitel 3 gehen. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte, und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich, aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach: Ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade, ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen, die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach: Noch 40 Tage, und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive: Auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen, mit aller Kraft zu Gott rufen, und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. In der letzten Woche habe ich über Jona, also über das erste Kapitel gesprochen, und Jona war weggelaufen vor Gottes Auftrag. Er war geflohen, er war auf einem Schiff. Ein Sturm kam, Gott schickte einen Sturm, und nichts anderes half, als dass Jona sich selber sozusagen als Opfer hingab, von den Seeleuten über Bord geworfen wurde, und der Sturm war weg. Es war still. Das Meer war still. Und an der Stelle knüpft das ja heute an. Das heißt, der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Gleich am Anfang hier wieder für mich spannend zu sehen, was wir für einen Gott haben. Der Herr entsandte einen Gott. Und wir wissen selber hier auf Erden, dass das, was wir befehlen, nicht immer eintritt. Weder bei unseren Kindern, da weiß ich nicht, ob es da Befehle sind, aber auch in unserem täglichen Umfeld, auch auf der Arbeit, wenn wir etwas sagen, heißt das nicht automatisch, es passiert. Hier passiert es. Gott entsendet einen Fisch, und er kommt zur rechten Zeit und verschlingt diesen Jona. Und Jona war in diesem Fisch, im Bauch des Fisches, 3 Tage und 3 Nächte lang. Und wenn wir die Bibel lesen im Neuen Testament, dann wird uns diese Formulierung durchaus bekannt vorkommen. Und es täuscht auch nicht, diese Formulierung erinnert natürlich an den Herrn Jesus, an sein Leiden, an sein Sterben, an seine Auferstehung. Und im Matthäus-Evangelium gibt uns der Herr Jesus auch einen ganz klaren Hinweis genau zu dieser Stelle. Da heißt es nämlich: Er aber erwiderte, also der Herr Jesus, und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Ich habe letzte Woche, als ich eingestiegen bin, eine Formulierung hier in der Gemeinde gebraucht, die vielleicht nicht für jeden ganz klar verständlich war. Vielleicht war es missverständlich. Ich habe nämlich gesagt, wir wollen jetzt heute Morgen mal annehmen, dass das auch wirklich so war, wie es da steht. Der Grund für meine Formulierung besteht einfach darin, dass ich in meinem Leben an der Stelle einfach oft schon sehr traurig und enttäuscht war, dass, wenn man über die Bibel spricht, viele Menschen das, was dort steht, einfach nicht mehr für Gottes Wort ansehen. Ja, und die fangen an der einen oder anderen Stelle oder an vielen Stellen sozusagen andere Dinge reinzulesen, die da nicht stehen. Und die Stelle hier bei Jona, die zeigt, wie gefährlich das ist. Der Herr Jesus im Neuen Testament spricht diese Stelle an. Und er spricht sie nicht an, indem er sagt, es gibt da wegen mir eine Erzählung, ein Märchen, irgendetwas, sondern er schildert uns die Geschichte so, wie sie war. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, der Jesus spricht hier von dieser Geschichte und sagt nichts anderes, als diese Geschichte ist wahr. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel zu zeigen. Wenn ich jetzt anfange, bei Jona beispielsweise rumzudeuteln, zu überlegen, kann denn das wahr sein, ist das vielleicht eine nette Erzählung, dann bedeutet es auch, dass ich an Stellen wie dieser, wenn der Herr Jesus direkt spricht, vielleicht auch anfange, daran zu zweifeln. Und Stück für Stück breche ich Steine aus der Mauer heraus. Und am Ende ist nichts mehr übrig. Und das ist der Grund, warum viele Menschen heute, obwohl es auch im protestantischen Glaubensbekenntnis drinsteht, an viele Dinge gar nicht mehr glauben, weder an die Jungfrauengeburt, noch dass der Herr Jesus vielleicht leibhaftig auferstanden ist. Mir ist es wichtig, nochmal zu betonen, ich habe die Formulierung das letzte Mal natürlich nicht gebraucht, um zu sagen, ich habe da Zweifel, sondern im Gegenteil, ich wollte heute Morgen nochmal zeigen, wenn ich an der einen Stelle anfange, wo höre ich auf? Und am Ende zweifle ich vielleicht alles an. So, der Herr Jesus gibt uns hier also den ganz klaren Hinweis, er vergleicht sich selber, ich weiß, die Formulierung ist schwierig, werde sie gleich nochmal näher erläutern, mit Jona. Und da möchte ich auch heute mit einsteigen. Die Frage ist, inwieweit sind diese beiden Personen wirklich zu vergleichen? Also wie gesagt, der Herr Jesus gibt uns den Hinweis. Von daher ist es klar, da muss es etwas geben, einen Zusammenhang. Aber ich will trotzdem nochmal versuchen zu überlegen, wo vielleicht Unterschiede und Gemeinsamkeiten ganz genau liegen. Nun, Jona wird mit einer Gerichtsbotschaft ausgesendet nach Ninive. Der Herr Jesus, da ist es etwas anders. Beim Herrn Jesus heißt es: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Das heißt, der Herr Jesus hatte noch einmal einen anderen Auftrag, als ihn Jona hatte. Jona, ganz klar, letzte Woche, ich habe es versucht darzulegen, war ungehorsam. Er handelte eigenwillig, er floh vor Gottes Angesicht. Der Herr Jesus, das wissen wir, der tat das niemals. Er war nicht ungehorsam. Er tat nur den Willen dessen, der ihn gesandt hatte. In Johannes 6 heißt es zum Beispiel: Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das heißt, es ist ganz klar, wir haben auf der einen Seite diesen Jona, der flieht, der ungehorsam ist, und wir haben den Herrn Jesus, der nie ungehorsam war, sondern den Willen des Vaters tat. Eine andere Stelle, an die man denken könnte, wenn man Jona mit dem Herrn Jesus vergleicht, ist die Stelle, als Jona schläft da in dem Boot, der Sturm tobt und er wird geweckt. Auch der Herr Jesus schlief ja einmal auf dem Boot und er wurde geweckt. Es gibt aber einen natürlich fundamentalen Unterschied. Als Jona geweckt wurde, hat ihn der Kapitän sozusagen auch noch ermahnt, was er denn da macht. Der Herr Jesus, der wird aufgeweckt, er bedroht den Sturm und der Sturm verstummt. Diese Macht hat Jona nicht. Ja, Jona ist ein Prophet Gottes, aber er hat nicht die Macht, die der Sohn Gottes besitzt. Jona opfert sich, hatte ich gerade gesagt, für die Seeleute, damit diese nicht umkommen.
Aber
wir dürfen natürlich nicht vergessen, Jona war ja in dieser Situation nur, weil er ungehorsam war. Ja, das heißt, er hatte gesündigt, er war vor Gott geflohen. Und das war der Grund, warum er überhaupt in die Situation kam, sich im Zweifelsfall opfern zu müssen. Der Herr Jesus, auch das wissen wir, er litt und opferte sich nicht für eigene Sünden, sondern für uns, das heißt für die Gottlosen. Was die beiden Stellen natürlich verbindet, beziehungsweise Jona mit dem Herrn Jesus, dass die Erfahrung, die Jona mitgemacht hat oder durchgemacht hat, den Tod des Herrn Jesus auf jeden Fall versinnbildlicht. Das heißt, der Fisch verschluckt den Jona. Dann Jesu Grablegung. Die Parallele wäre 3 Tage im Bauch des Fisches. Und die Wiederauferstehung, die leibliche Wiederauferstehung, hier bei Jona, der Fisch spuckt ihn auf das trockene Land. Diese Parallelen sind auf jeden Fall da. Und das ist das Zeichen, von dem Jesus hier spricht. Das mit dem Zeichen hat auch noch etwas auf sich, was ich vielleicht nochmal hier am Rande erwähnen möchte. Wenn wir heutzutage von Zeichen sprechen, dann gibt es durchaus gute Gründe, Zeichen zu verlangen. Also wenn es abends bei uns an der Tür klingelt und es heißt, die Polizei steht vor der Tür, dann ist klar, ich möchte ein Zeichen sehen. Ganz, ganz praktisch, die Kripo-Marke, den Ausweis, ich werde nicht mitten in der Nacht einen Wildfremden reinbitten, nur weil er sagt, er kommt von der Polizei. Das heißt, Zeichen sind was Wunderbares. Die Frage ist natürlich, welches Zeichen ist hier gemeint? Nun, die Pharisäer, die wollten immer ein Zeichen sehen vom Herrn Jesus. Und das Schlimme, das Verwerfliche an diesem Zeichen, was sie forderten, war, dass das größte Zeichen, was es gibt, der Herr Jesus nämlich vor ihnen stand. Und es war nicht Glaube, der sie sozusagen dazu brachte, ein Zeichen zu fordern, sondern Unglaube. Ja, sie wollten aus Unglauben, aus Rebellion, weil sie nicht tun wollten, was Jesus von ihnen verlangte, beziehungsweise nicht akzeptierten, wer da vor ihnen stand, wollten sie ein Zeichen. Und auch der Teufel übrigens in der Wüste wollte ein Zeichen von dem Herrn Jesus haben, obwohl er genau wusste, wen er vor sich hat. Ja? Und der Teufel versuchte, Jesu Göttlichkeit sozusagen herauszufordern nach dem Motto, nun zeig doch mal, bist du wirklich der Sohn Gottes? Der Teufel wusste, wen er vor sich hat. Ihm ging es nicht darum, dass Jesus sich da beweisen musste. Und die Pharisäer wiederum, gut, die Frage ist, wussten sie, wen sie vor sich haben? Ich denke, es wird einige gegeben haben, die spürten, welche Vollmacht er hatte. Sie wollten es einfach nicht akzeptieren und deshalb wollten sie immer wieder neue Zeichen haben. Aber das ist, wie gesagt, ein Zeichen, was auf Rebellion hindeutet und nicht auf, auf Gottesfurcht. Und von daher ist es ein Zeichen, was Jesus ihnen auch an der Stelle nicht gibt und auf Jona verweist und sagt, dieses Zeichen werdet ihr bekommen. Und ich gehe davon aus, sie wussten natürlich gar nicht, was er meint an der Stelle, aber sie werden es irgendwann dann, denke ich, verstanden haben oder auch nicht. Die Sache mit dem Fisch ist mit Sicherheit eine ganz furchtbare Erfahrung. Also, der Jona war im Bauch des Fisches. Ich will mir das gar nicht vorstellen, also es muss fürchterlich sein, da verschluckt zu werden und in diesem stinkenden, düsteren, glitschigen, wie auch immer, Fischbauch zu sitzen. Und die Frage ist, was tut man in der Situation? Also gestern Abend kam ein ähnlicher Bericht im Fernsehen. Wir werden ja momentan überschwemmt mit 9/11, also 11. September berichten. Gestern kam ein Feuerwehrmann, der wohl bei dem Einsturz des Gebäudes dabei war und unten in so einem Treppengewölbe im einstürzenden Turm des World Trade Center da unten überlebt hat. Und er beschrieb das also auf eine unglaublich eindringliche Art und Weise, indem er sagte, also es war heiß und stickig und ihm war nicht klar, lebt er oder ist er tot, wo das Ganze eingestürzt war. Ich weiß nicht, ob er Christ war, er sagte nämlich, aber ihm war in diesem Moment klar, dass er nicht an einem Ort sein möchte, wo es so heiß und stickig ist. Ich weiß nicht, ob es eine Anspielung auf die Hölle war. Auf jeden Fall, dieser Mann saß dort und es war alles düster und er wusste nicht, ob er lebt oder gestorben ist. Und irgendwann, sagte er, wäre an der Decke so ein Lichtschein erschienen, wo sie anscheinend der Staub gelegt hat, und er wusste, da ist ein Licht und dahin ist er gekrochen. Dieser Jona im Fisch, der wird wahrscheinlich nichts gesehen haben. Es wird düster gewesen sein und nach menschlichem Ermessen wahrscheinlich wird das der Tod gewesen sein. Ja, also dass man das überlebt, das ist sehr unwahrscheinlich. Jetzt sitzt er da im Bauch des Fisches und er fängt an zu beten. Er betet Aussprüche aus Psalmen, das heißt, der Jona kannte natürlich das Wort Gottes. Vielleicht ein interessanter Hinweis auch für uns heute, wo wir unsere Kraft hernehmen. Jona schöpft seine Kraft, seine Hoffnung aus der Heiligen Schrift. Ja, er betet die Psalmen nach und er ruft zu Gott. Und wenn wir uns mal fragen, was ist eigentlich echter Glaube oder Glaube, der sich bewährt in Notsituationen, dann ist es, glaube ich, ein Glaube, wie er in Römer 8 beschrieben wird, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen. Das ist ja so passend hier, ja, er sieht ja nur wirklich nichts. So warten wir darauf in Geduld. Oder über Abraham heißt es in Römer 4, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde. Gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Das heißt, wenn ich hoffe und auf Gott vertraue, auch wenn scheinbar es nichts zu hoffen gibt, ich sitze da, auf Englisch sagt man pitch black, also wirklich rabenschwarze Nacht, ich sehe nichts mehr, aber ich hoffe auf Gott, dass dort sozusagen das Licht herkommt. Und in seinem Gebet spricht Jona zweimal vom Tempel, vom heiligen Tempel, also er sieht Gottes Tempel oder den heiligen Tempel. Und wir sind ja Menschen, die, sagen wir mal, mit dem Neuen Testament groß geworden sind. Wir sind Menschen, die unsere Hoffnung auf den Herrn Jesus setzen. Er war ein Mann des Alten Testamentes und von daher vielleicht ganz gut nochmal sich zu überlegen, welche Bedeutung hatte denn der Tempel zu Jerusalem? Nun, zunächst einmal, bevor wir uns fragen, welche Rolle spielt der Tempel, ist eines, glaube ich, nochmal wichtig. Das knüpft nochmal an die letzte Woche an. Seine Aussage, denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Dem Jona war klar, dass er in dieser Situation war, weil er gesündigt hatte und dass Gott der Urheber war, dass das nicht eine zufällige Anhäufung von seltsamen Ereignissen war, sondern dass Gott derjenige war, der dafür verantwortlich war. So, und jetzt auf den Tempel, um jetzt auf den Tempel zu kommen, als Jona sich zutiefst bewusst war, dass er gesündigt hatte und dass Gottes Urteil über ihn auch gerecht war, da kam er an dieser Stelle mit echter Buße und echtem Glauben zu Gott zurück, und zwar zu seinem Tempel. Und dieser Tempel in Jerusalem war für Gottes Volk zunächst mal der Ort, wo Gott sozusagen auch sichtbar anwesend war. Ja, also wo Gott sich manifestiert hat. Die Herrlichkeit Gottes wurde offenbar. In diesem Tempel wurden Opfer dargebracht. Opfer dargebracht für die Sünde des Volkes. Und es gab im Tempel Erlösung. Und der Herr Jesus macht im Neuen Testament, zum Beispiel in Johannes 2, macht er klar, dass der Tempel im Alten Testament und er was miteinander zu tun haben. Jesus sagt nämlich zu den Juden, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Das Schöne ist ja, wenn man manchmal so die Stellen liest, die reden scheinbar aneinander vorbei, weil die Juden gar nicht wissen, was er dann da sagen will. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Aber er redete von dem Tempel seines Leibes. Also für die Juden im Alten Testament hatte dieser Tempel eine ganz große Bedeutung, jene Bedeutung, die im Neuen Testament der Herr Jesus für uns hat. Und der Herr Jesus wird ja auch als das wahre und einzige und am Ende einzige Opfer für die Sünden von uns Menschen beschrieben. Es bedarf also keines neuen Opfers mehr. Und es ist ja so, es heißt in Hebräer 7, der es nicht wie die Hohepriester täglich nötig hat, also der Herr Jesus, zuerst für die eigenen Sündenopfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Das heißt, wenn Jona an dieser Stelle auf den Tempel schaut, im Geist, weil er im Fisch steckt, dann bedeutet es nichts anderes, als dass Jona auf die Erlösung schaut. Ja? Das heißt, für uns heute im Neuen Testament, wir schauen auf den Herrn Jesus, weil er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden und wieder auferstanden ist. Er war das Opfer, das perfekte Opfer sozusagen. Aber für Jona bedeutet der Tempel genau diese Erlösung. Und das heißt, wenn er in seinem Gebet auf den Tempel schaut, dann hat er sozusagen die Erlösung vor Augen. Die Erlösung vor Augen, die nur von Gott kommen kann. Und am Ende kommt Jona auf eine Sache zu sprechen und man fragt sich vielleicht, Mensch Jona, das hättest du früher haben können. Aber Jona musste diesen Weg gehen, so wie wir heute manchmal einen Weg gehen müssen, wo wir in der Rückschau vielleicht sagen, das hättest du einfacher haben können. In Jona 2,10, die Rettung kommt von dem Herrn. Das ist sein Ergebnis. Und der Herr gebietet wieder einem Fisch. Und also dem Fisch natürlich, der Jona verschluckt hat. Und der spie Jona ans Land. Und da sitzt Jona. Nass, dreckig, stinkend wahrscheinlich. Und in dieser Situation, wo er sozusagen wirklich vielleicht wie ein Häufchen Elend dort sitzt, wie so ein nasser Hund, so gebeutelt, da kommt der Herr wieder. Und er sagt, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt, verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Gott hatte Jona hier gerettet, damit Jona eine zweite Chance bekommt und er ihm wieder dienen kann. Und diesmal geht Jona los. Interessanterweise hat sich nichts verändert. Gott macht ihm seinen Auftrag nicht leichter. So wie wir das heute vielleicht auch in der Erziehung machen, wenn das Kind nicht möchte und ein bisschen rebellisch ist, etwas bockig, dass man dann vielleicht sagt, okay, was weiß ich, dann machst du halt nur die Hälfte. Gott kommt ihnen an der Stelle nicht entgegen. Die Stadt ist weiter groß, die Bosheit ist weiter da, die Schwere der Botschaft hat sich auch nicht verändert. Nichts hat sich zum Positiven verändert. Eine Sache vielleicht schon, Jona ist jetzt mit dem Herrn unterwegs und er lässt sich jetzt darauf ein. Jona trägt immer noch eine gewaltige Verantwortung. Ich glaube, jeder von uns, der wo auch immer, ob er jetzt zu Hause Andacht macht für seine Kinder, für seine Familie, ob er irgendwo in der Verkündigung steht, ob er, gerade wurde ja der Büchertisch erwähnt, wo immer wir stehen und Gottes Wort weitergeben, haben wir eine Verantwortung. Auch wenn klar ist, dass Gott derjenige ist, der die Herzen anrührt, so glaube ich schon, dass man als Mensch, der man in diese Verantwortung gestellt ist, sich dieser Verantwortung stellen sollte und auch natürlich das nicht leichtfertig auf sich nimmt, sodass klar ist, auch wenn Gott mit Jona ist, es bedeutet eine große Verantwortung, in diese Stadt zu gehen und das weiterzugeben. Gott gibt an der Stelle die Richtung vor. Ja? Gott gibt die Richtung vor, er ist souverän und er sagt, und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Gott ist es, der die Botschaft vorgibt, nicht Jona. Es ist sogar wahrscheinlich von der Formulierung her, oder zumindest nicht unwahrscheinlich, müssen wir so formulieren, dass Jona gar noch an der Stelle vielleicht noch gar nicht so genau wusste, was die Botschaft sein werde. Er musste Gott vertrauen, ja, dass Gott ihm an der richtigen Stelle die richtigen Worte auch gibt oder die Botschaft noch mitteilt. Und wir sollten einfach gehorchen an dieser Stelle. Ja, über Abraham heißt es in Hebräer 11, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Wir sind das ja heutzutage gewöhnt, spätestens nach der Alt-68er Revolution, dass wir alles und jedes erstmal in Frage stellen müssen. Und die erste Frage ist immer, warum? Ja, warum? Und diese Warum-Frage macht durchaus Sinn. Also wenn ich jemanden etwas beibringen möchte und die Frage kommt, warum, weiß ich nicht, falte ich den Knoten so rum und nicht andersrum, dann mag die Erklärung durchaus sinnvoll sein, indem ich sage, wenn du ihn so faltest, geht er wieder auf. Es gibt aber auch Warum-Fragen, die zeugen nicht von einem echten Interesse, etwas wissen zu wollen, sondern sie zeugen davon, dass man eigentlich eine Sache gar nicht tun möchte. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Also auch bei meinem Sohn gibt es immer wieder diese Warum-Frage. Und die hat nichts damit zu tun, dass er nicht verstanden hätte, was er tun soll, sondern dass er wahrscheinlich keine Lust hat. Und deshalb fragt er, warum, Papa? Und ich glaube, da ist wichtig, auch klarzumachen, nochmal diesen Unterschied. Auch Kindern klarzumachen. Manchmal auch Erwachsenen. Und Abraham fragt hier nicht. Der Jona fragt hier auch übrigens nicht mehr, warum. Erklär mal, er geht los. Und in Markus 13 wird uns auch gesagt, warum wir losgehen können. Das ist auch der Grund, warum, wenn ich hier vorne stehe, ich auch darauf vertraue, was immer passieren wird. Ich bin nicht allein. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Das ist das Schöne, wenn man mit dem Herrn unterwegs ist. Als Mensch macht man sich über 100.000 Dinge Gedanken und überlegt, was könnte alles passieren. Macht ja auch Sinn. Ich fahre ja nicht ohne Benzin los oder prüfe nicht den Luftdruck und sage, der Herr wird es richten. Aber wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, können wir darauf vertrauen, dürfen wir darauf vertrauen, müssen wir darauf vertrauen, dass er mit uns ist. Und Jona kann sich darauf verlassen, der Herr wird schon mit ihm sein. Und er geht los. Noch einmal, wie letzte Woche schon erwähnt, das vielleicht Schlimme, das für uns heute so schwer zu akzeptierende, was uns vielleicht auch manchmal selber ins Wanken bringt, erst durch Gottes Züchtigung kommt Jona zum Nachdenken. Und ich glaube ganz fest, dass Gott immer wieder neue Stolpersteine auch in unser Leben schickt, die uns dazu bringen, unser Augenmerk wieder ganz auf ihn zu richten, dass er unser Fundament ist, denn wir kennen das, dass wir Menschen gerne alles alleine tun wollen. So wie mein Sohn immer sagt, ich kann das alleine, mit wechselndem Erfolg. Wir Menschen möchten gerne alles alleine. Das ist auch eine wunderbare Eigenschaft. Ich freue mich, dass auch an Kindern, wenn die sagen, ich kann das alleine und es klappt. Aber Gott will uns, denke ich, immer wieder klar machen. Sei es durch Krankheiten, sei es durch Anfechtungen jeglicher Art, finanzieller Art, Auto geht kaputt, es kommen irgendwelche Rechnungen ins Haus geflattert, all die Dinge, die ihr alle kennt. Dass man irgendwann denkt, jetzt ist es bald genug, aber dass Gott möchte, dass wir uns auf ihn konzentrieren. Und Jona hat auch nicht viel andere Chancen, als er dann nach Ninive geht. Denn Ninive, große Stadt, 3 Tagesreisen lang. Ich habe mir das mal so vorgestellt, an Wuppertal gemessen, 5 Kilometer die Stunde kann man laufen. Wuppertal, wie lang ist Wuppertal? Weiß nicht, so 10, ein bisschen mehr als 10 Kilometer, schätze ich mal. Also wenn man sich dranhält, 2-3 Stunden. Hier ist diese Stadt 3 Tagesreisen groß. Das ist schon eine recht große Stadt. Und Gott schickt ihn nach Ninive. Und Gott verfolgt damit, glaube ich, ein ganz bestimmtes Ziel. Jona ist jetzt da auf dem Weg und Gott möchte, glaube ich, auf der einen Seite dieses Ninive benutzen, diese heidnische Stadt, um dem Volk Gottes noch einmal den Spiegel vorzuhalten. Dieses Volk Gottes hatte ja viele Privilegien. Gott war mit ihm, das Volk Gottes hat wahnsinnige Sachen erlebt. Und wenn man so, das finde ich immer ganz spannend, die Wüstenwanderung sich anschaut, da ist oftmals nur Gemecker. Also entweder, was weiß ich, nicht genug zu essen, dann ist es das falsche Essen, dann dies, dann das und jenes. Und die ganze Zeit, immer wieder ist es so eine Wellenbewegung, mal geht's gut, mal geht's nicht gut. Und das Volk scheint, so klingt das sozusagen, alles zu vergessen, was der Herr für es getan hat. Und in 5. Mose heißt es, sie haben mich gereizt durch einen Nichtgott. Durch ihre Abgötterei haben sie mich erzürnt. Das ist noch so ein anderer Punkt, dass sie immer wieder da abfallen. Ich aber will sie wieder reizen durch ein Nichtvolk, durch ein gottloses Volk will ich sie erzürnen. Das heißt, dass Gott sozusagen die heidnischen Völker oder Heiden benutzt, um seinem Volk den Spiegel vorzuhalten. Oder aber auch in Matthäus 11 sagt der Herr Jesus selber, und du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, da haben wir das, die Privilegien, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Das sind harte Worte, wenn man sich überlegt, als Volk Gottes hört man das. Also, ich glaube, dass das kratzt schon an einem, weil das ist ein harter Vorwurf. Und mit diesem Vorwurf verbunden, oder zumindest hat damit zu tun, ist auch Gottes Ziel, dass das Heil auf alle Völker ausgedehnt werden soll, also auch auf die heidnischen Völker. Und das kam durchaus dem Selbstverständnis der Juden da nicht entgegen. Das heißt, die waren von sich überzeugt, das auserwählte Volk zu sein. Und im Zweifelsfall die heidnischen Hunde oder zumindest die Völker drumherum, ja, die waren halt nicht Gottes auserwähltes Volk. Und von daher war das nichts, was die jetzt unbedingt glücklich gemacht hat. Aber wir sollten uns auch, glaube ich, an der Stelle immer selber fragen, wie das mit uns aussieht. Ja, also über Demut reden ist das eine, Demut leben ist nochmal was anderes. Wenn wir an unsere Errettung denken. Ich glaube, die Errettung kann zweierlei auslösen. Das eine, das ist das, was eigentlich die Errettung auslösen sollte, Demut, weil Gott uns aus Gnade errettet hat, zu sagen, Herr, ich weiß nicht warum, aber ich danke dir dafür. Und das andere, und ich glaube, es ist manchmal ein schmaler Grat, ein gewisser Stolz und eine gewisse Überheblichkeit nach dem Motto, naja, mich hat Gott ja errettet. Die anderen vielleicht nicht. Irgendwie. Seine Wahl war nicht ganz schlecht. So, das heißt also auf der einen Seite die Demut und auf der anderen Seite die Überheblichkeit, die liegen vielleicht manchmal eng beieinander. So, Jona soll jetzt dorthin gehen. Ich sagte gerade, in gewisser Weise auch als Spiegel, dieses heidnische Volk. Und eine Vorschattung, dass Gott das Heil auch auf die Heiden ausdehnen will. Und Jona sollte zunächst einmal diesen Menschen Gottes Zorn predigen. Das ist wichtig. Weil ohne, dass Gottes Zorn verkündet wird, wird auch gar nicht klar, warum die Menschen Buße tun sollen. Wenn der Gott nicht zornig ist, warum soll ich mich dann ändern? Und das ist ganz wichtig und ist noch einmal auch, ich will da gar nicht müde werden, es zu sagen, ich glaube, das ist für uns nochmal ein ganz wichtiger Hinweis heute auch für unsere Verkündigung oder auch wenn wir mit Arbeitskollegen, Freunden, Geschwistern, wem auch immer reden, dass wir aufpassen müssen, welchen Gott wir verkündigen und dass Gott zornig ist über die Sünden, dass er nicht glücklich ist und nicht zufrieden ist, wie wir oftmals leben. Und das ist wichtig, denn wenn ich den Menschen das nicht klar mache, dann werden sie auch nicht verstehen, warum sie einen Erlöser brauchen. Weil einen Erlöser brauche ich dann, wenn ich aus eigenem Tun nicht vor Gott bestehen kann. Aber solange ich das den Menschen nicht klar mache, wird es schwierig. Das heißt, ich habe es mal so für mich auch formuliert, erst kommt der Berg Sinai, also die Gebote, die Gesetze, damit wir unsere Sündhaftigkeit erkennen. Paulus macht das ja klar im Neuen Testament, ja, ganz klar im Römerbrief. Damit wir unsere Sündhaftigkeit erkennen und danach kommt das Kreuz von Golgatha, die Rettung durch Jesu Christi Stellvertretertod. So, und dieser Jona, der jetzt da nach Ninive kommt, wie letzte Woche ausgeführt, führender Prophet Israels, der hat Israels Wohlstand soweit vorhergesagt. Er flieht vor der Aufgabe, die Gott ihm übertragen hat. Ich denke, das wird sich soweit auch rumgesprochen haben. Die Sache mit dem Fisch, auch das wird sich rumgesprochen haben. Er wird errettet, obwohl klar war, das war sein Tod. Ja, also das ist eine Sache, die sollte man nicht ausprobieren. Das kann gar nicht funktionieren. Aber er lebt. Das heißt, dieser Jona, der da in die Stadt reinmarschiert, in diese große, große Stadt Ninive, der ist auf der einen Seite ein Beispiel für diesen großen, mächtigen Gott und gleichzeitig für die Liebe, nämlich die Rettung, die Gott ihm hat zuteil werden lassen. Und dieser Jona mit dieser Vorgeschichte, der wendet sich nun an die Menschen von Ninive mit einer Gerichtsbotschaft. Und die Menschen in Ninive, die erkennen den Ernst der Lage. Das heißt, sie bereuen zutiefst ihre Schuld und gehen dann in Sack und Asche. Und sie gehen nicht nur in Sack und Asche, sondern da passiert ja noch viel mehr. Das heißt also, der König spielt dann noch eine Rolle und sogar die Tiere spielen eine Rolle. Also es ist also sozusagen, wie man heute sagen würde, vielleicht ganz großes Kino, was da passiert. Und auch hier, wenn wir so die Bibel lesen, ist die Frage natürlich, die berechtigte Frage an uns heute, glaubst du das? Also nicht, dass das passiert ist, das meine ich gar nicht. Aber glaubst du wirklich im Herzen daran, dass sowas heute auch noch passieren kann? Oder wie kleingläubig sind wir vielleicht manchmal? Wenn wir uns große Städte heute angucken, also wegen mir Moskau zur Zeiten der UdSSR oder heute in Peking, kommunistisches oder wie immer man das System jetzt heute noch nennen will, kommunistische Metropole da in Peking. Die Frage ist, glauben wir, dass sowas heute möglich ist? Das heißt, also einer würde dorthin gehen und predigt wegen mir da in Moskau das Evangelium und die ganze Kremlführung oder das ganze Politbüro da in Peking zieht die Sachen aus und kleidet sich in Sack und Asche und bekehrt das, was Mao Zedong gesagt hat, ist Quatsch. Nichts anderes wird das hier gewesen sein. Das heißt, die Leute, Assyrien, die große Macht und der König macht selber mit. Das heißt, wie stark ist eigentlich unser Glaube an der Stelle? Wir haben ja vielleicht manche schon Zweifel und denken, Mensch, der Arbeitskollege, das ist ein harter Knochen oder die Schwiegermutter oder ich weiß nicht, an wen wir da denken, wo wir sagen, naja, okay, also ja, ich weiß, Gott hat das Meer geteilt und ich weiß das alles, aber meine Schwiegermutter, mein Arbeitskollege, hier ist eine ganze Stadt bekehrt worden. Gott hat dieses Wunder möglich gemacht. Das heißt für uns auch heute, Gott kann das heute auch. Ob er das tut, ist eine andere Frage, aber er kann es. Aus der Geschichte, glaube ich, können wir lernen, dass was wichtig ist, die Menschen glaubten. Sie glaubten der Botschaft, sie diskutierten nicht darüber, sie akzeptierten Gottes Zorn, das Urteil über sie. Jona war überzeugend für diese Menschen, weil ein Zeichen dafür war, dass Gott auf der einen Seite zornig ist, aber auf der anderen Seite auch gnädig, dass er Sünder verschont, sofern sie Buße tun. Die Menschen reagierten mit Furcht auf Jonas Botschaft. Das ist wichtig. Manchmal lacht man ja vielleicht, wenn man solche Botschaften jetzt auf der Straße verteilen würde, würden die Leute vielleicht lachen, würden sagen, naja, vergiss es wieder. In 1. Mose gibt es so eine Stelle. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Die dachten, der macht einen Witz. Die hier in Ninive nicht. Die nehmen das tot ernst. Und sie trauerten wirklich. Und das wird deutlich mit diesem in Sack und Asche gehen. Und sogar die Tiere, das hat meine Tochter total aus dem Häuschen gebracht. Ja, die Tiere, weil sie Mitleid hatte. Sie sagte, was können denn die Tiere dafür? Warum sollen die denn da mitmachen? Jetzt sollen die hungern. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe ihr versucht klarzumachen, das ist ein Zeichen dafür, dass dieser Mann es ernst meint. Der König hat auch nicht irgendein Dekret rausgegeben, wie das bei Gewaltherrschern heutzutage üblich ist. Man lebt selber im Palast und die Leute wohnen in der Hütte. Der König hätte ja auch sagen können, liebes Volk, das ist eine ernste Botschaft. Ich befehle, dass ihr jetzt alle in Sack und Asche geht. Naja, er hat das selber gemacht. Und die Tiere sind ein Beispiel, dem Mann war es ernst. Ja, selbst die Tiere müssen da mitmachen. Diesem Mann war es wirklich ernst. Wenn wir heute an uns selber denken, wie ernst ist es uns denn damit, wenn einer uns einer Sünde überführt? Nun, ich glaube, zunächst einmal sind wir Menschen mehr oder minder alle so gestrickt, dass wir natürlich lieber Lob als Kritik hören. Also zu hören, es war wundervoll, was du gemacht hast, ganz toll, ist natürlich immer schöner, als wenn wir hören, das, was du da gemacht hast, das war nicht recht. Aber wie reagieren wir? Werden wir wütend? Mit Gegenvorwürfen? Ja? Hättest du nicht angefangen, würde ich nicht. Mit Ausreden oder mit echter Zerknirschung? Dieser König und die Leute, die haben mit echter Zerknirschung reagiert. Ja, die haben nicht diskutiert mit dem Jona und sagt, Moment, was willst du überhaupt? Und diese Selbsterniedrigung, diese Zerknirschung ist, so glaube ich, die Grundvoraussetzung, wenn wir zum Herrn kommen. Wenn wir wirklich zum Herrn kommen. Diese Botschaft ist natürlich unpopulär. Die ist nicht schön. Ja, dieses, gibt ja so viele Mottos heute, die, weiß ich nicht, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen überall hin, tu was du willst, entfalte dich selbst. Das sind ja alles Dinge, die darauf hinauslaufen, geh du mal deinen Weg. Wird schon richtig sein. Also wie gehen wir damit um, wenn Gott uns den Spiegel vorhält und sagt, das was du tust, ist nicht recht. Dieser König legt die Kleidung ab, er tut sichtbar Buße. Und ich glaube auch das ist ein Hinweis für uns heute. Da ist es völlig egal, ob ich ein Vater bin, eine Mutter bin, Großmutter, Großvater, ob ich in der Firma ein Chef bin, ob ich irgendwo in der Verkündigung stehe. Wichtig ist natürlich, wie wir, andere führen und mit welchem Beispiel wir vorangehen. Das heißt, das, was ich von anderen einfordere, muss ich selber bereit sein zu tun und das macht der König hier. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind. Wir werden nie perfekt sein. Aber wenn ich meinen Kindern, weiß ich nicht, sage, Pünktlichkeit ist eine Zier und jedes Mal eine Stunde zu spät komme zu treffen mit ihnen, dann werden meine Kinder mir mit Sicherheit sagen, Papa, du kommst immer zu spät und forderst von uns das. Das ist doch nicht recht. Haben sie auch recht. Dieser König macht mit. Der geht mit gutem Beispiel voran. Und das zeigt auch, wenn der König da in Sack und Asche geht, jeder ist schuldig vor diesem großen Gott. Es gibt keine Ausnahme. Und diese Menschen in Ninive, die waren in einer Sackgasse. Das ist klar, sie haben nämlich eigentlich gar keine Chance mehr. Das Urteil 40 Tage noch, sozusagen das Damoklesschwert hängt über ihnen. Sie haben keine Möglichkeit mehr, es ist eine Sackgasse, es ist Flucht, ist zwecklos. Das ist die Situation, in die Gott uns hoffentlich auch mal bringt. Weil wir Menschen manchmal anders gar nicht bereit sind, uns zu ändern. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Flucht ist zwecklos, nur noch Gottes Gnade. Und der König macht das auch klar. Ja, wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Wer weiß? Gott ist kein Automat, das ist ja das, was man vielleicht manche Menschen heute denken. Naja, wenn ich Buße tue oder dies oder das, dann macht Gott das mit Sicherheit. Dieser König, der hofft auf was, wo er sich noch gar nicht hundertprozentig sicher sein kann. Er hat zwar bei Jona gesehen, dieser Gott ist gnädig. Aber wer weiß, sagt der König. Genau weiß es nicht, aber er tut's. Das ist die einzige Hoffnung. Er setzt seine Hoffnung auf den gnädigen Gott. Und für uns heute heißt das, dass ich glaube, dass wir uns einfach vor uns selber auch mal Rechenschaft ablegen müssen. Wo sündigen wir? Wo liegt unsere Sünde? Und das ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Das heißt, an der Himmelspforte wird es nichts bringen, sozusagen ein Buch dabei zu haben, ich war jede Woche im Gottesdienst. Oder ich habe auch gerne in der Bibel gelesen. Oder ich war in irgendeiner Gemeinde. Es ist das zerbrochene Herz, das zu Gott kommt, bereit Buße zu tun und sich seiner Gnade anzubefehlen, nichts anderes. Und die Menschen von Ninive, die waren also zum einen von der Sünde überführt, dann bereuten sie auch ihre Sünden. Sie wollten gerne ihr Leben von Grund auf auch ändern. Und die schwache Hoffnung, die ihnen blieb, war, dass Gott sie verschonen werde. Und das ist auch das, womit ich heute Morgen gerne schließen möchte. Ich möchte mit vier Sätzen gerne schließen, die für mich persönlich die Lehre aus der Stelle noch einmal zusammenfassen. Lasst uns heute Morgen dafür beten, dass Gott uns im Herzen von unserer Sünde überführt. Lasst uns dafür beten, dass wir wirklich zutiefst unsere Sünde bereuen. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns innerlich bereit macht, unser Leben von Grund auf ändern zu wollen. Und ganz zum Schluss lasst uns auch dafür beten, dass wir nie die Hoffnung aufgeben werden, dass Gott bußfertigen Sündern vergibt. Und lasst uns auch dafür Gott loben und preisen. Amen.